Hi, ich bin Nadine, Nadine von krachfink.de und ihr seid jetzt bei krachfink.de der Podcast gelandet. Diesen Podcast gibt es, weil ich schon seit 2001 Interviews mit Künstlerinnen und Künstlern führe, tolle Begegnungen und schöne Gespräche hatte, die uns auch häufig auf interessante Themen abseits der Musik geführt haben. Leider ist bei der getippten Version, die ihr ja dann lesen konntet, immer viel von der Atmosphäre verloren gegangen. Und das ist ja eigentlich genau das, was für euch spannend ist. Deshalb gibt es jetzt regelmäßig diesen Podcast, dann könnt ihr einfach selbst zuhören. Und wer trotzdem was über Musik, Bücher oder Filme lesen möchte, der geht dann einfach auf www.krachfink.de. Viel Spaß! So, hat sich toll angehört, oder?
Super toll.
Kam es dir bekannt vor?
Mir kam es bekannt vor. Wir haben es ja gerade schon mal gehört. Jetzt können wir es ja auch eigentlich sagen, ne?
Ja, jetzt können wir es eigentlich sagen, dass das jetzt schon unser zweiter Versuch ist, weil es ein bisschen geknistert und geknastert hat. Was eigentlich gar nicht sein kann, weil wir beide extreme Profis sind. Also du zumindest. Und ich irgendwie vielleicht auch. Wird sich noch zeigen. Sushi, schön, dass du da bist. Ich freue mich, mit dir zu sprechen über dein neues Album und werde jetzt erstmal ein paar Fakten über dich erzählen, die man wissen sollte, damit man so grob weiß, mit wem man es zu tun hat.
Genau.
Also Sushi ist dein Spitzname, dein richtiger eingetragener Name ist aber Sebastian Biesler. Mhm. Du kommst aus dem Ruhrgebiet. Ich habe mir eben schon Fleißpunkt eingeheimst, indem ich sogar sagen konnte, aus Gelsenkirchen.
Ja.
Du bist Sänger, Musiker, Komponist, hast 10 Jahre lang bei der Band Eskimo Callboy gesungen und jetzt unter dem Namen Ghost Kid mit einem dänischen O, sagt man, glaube ich, eine Platte rausgebracht am 13. November, die ebenso heißt Ghost Kid.
Genau.
Ich habe jetzt heute auch schon ein paar Mal auf dem Handy versucht rauszufinden, was die offiziellen Charts sind, weil ich gesehen habe, dass du da in den Midweek-Charts schon ziemlich hoch eingestiegen warst. Aber es gibt jetzt erst nur die ersten 5 Plätze.
Also es ist Platz 34 tatsächlich geworden. Es ist nochmal nach unten gerutscht. Tatsächlich, weil die Woche sehr, sehr stark war. Und ich meine, Charts, muss man ja auch sagen, ist ja sowieso immer so ein bisschen so eine Illusion. Du kannst brutal viel verkaufen und trotzdem irgendwie auf Platz 52 sein oder sowas. Das habe ich nämlich direkt im Zuge danach geguckt. Da sind nämlich Bring Me the Horizon gelandet mit der letzten Platte.
Mit der EP, die ziemlich gut war, muss man sagen.
Ja, genau. Also das ist ja immer so eine Sache. So, und man hatte entweder Glück oder Pech, ne? Aber deshalb bin ich sehr, sehr happy mit Platz 34 auf jeden Fall.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Platz 34 ist auch gut, vor allem wenn man überlegt, dass es
absolut, klar,
ist einfach die erste Veröffentlichung dieser Band ist. Das muss man jetzt einfach mal so sehen. Die Charts zeigen natürlich, dass du in der Lage bist, möglichst schnell viele Leute dazu zu mobilisieren, deine Musik zu kaufen, sich dafür erstmal zu interessieren.
Joa.
Aber ansonsten bedeutet einem sowas jetzt nichts, oder? Das ist, sagt man wahrscheinlich den Eltern.
Meinst du jetzt speziell die Charts oder?
Ja, speziell die Charts. Also, dass die Leute die Platte kaufen, klar, toll, aber so eine Chartposition, was löst das in dir aus?
Also ich sag mal, es ist immer so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite ist es dir irgendwie total egal, weil es natürlich nur eine Zahl ist. Es ist wirklich eine Illusion. Wie ich schon sagte, du kannst mit, was weiß ich nicht, 1000 verkauften Platten kannst du auf A3 landen, kannst aber auch mit 50.000 verkauften Platten auf Platz 60 landen. Das ist ja immer so die Frage, wer da noch released, wer da noch veröffentlicht in der Woche. Und hat eigentlich gar nichts damit zu tun, wie gut das jetzt wirklich lief. Und aber klar, nach außen hin so sieht man da nur diese Zahl, ne? Und da sieht natürlich Top 10 immer geiler aus. So, obwohl es eigentlich gar nichts damit zu tun hat, wie gut es jetzt wirklich lief. Und deshalb, klar, freut man sich, dass man sagt, okay, da hat man mal Top 10 gemacht, hatten wir ja mit Eskimo damals auch. Aber unterm Strich ist es eigentlich egal.
Ich würde jetzt mal ein bisschen anders einsteigen, als ich es vorhin gemacht habe. Und zwar würde ich mal, ich sag jetzt mal mit dem kleinen Sushi anfangen, der wahrscheinlich von seinen Eltern nicht von Anfang an Sushi genannt wurde, nehme ich mal an. Ne? Das ist kein Spitzname aus deiner Kindheit. Okay. Aber ich habe gehört, dass quasi dein Vater dich so ein bisschen angefixt hat, als du noch klein warst und vielleicht auch deine Liebe zur Musik geweckt hat, indem er dir alte Videos vom Rockpalast gezeigt hat.
Genau. Also es gab so diesen Zeitpunkt, wo ich mir dann irgendwann das erste Mal eine Gitarre geschnappt habe und dann auch ein bisschen Gitarrenunterricht hatte und so weiter. Und mein Papa hat in dem Zuge dann immer die ganzen Rockpalast-Sachen aufgenommen. Die liefen ja damals, glaube ich, auf WDR irgendwann abends oder sowas. Und das war ja so eine bunte Mischung manchmal. Da war Bizarre-Festival, Rock am Ring und mit allen möglichen Bands, Smashing Pumpkins, Red Hot Chili Peppers, Korn, alles querbeet. Und das war so dieser Moment, wo ich gesagt habe, ich habe halt immer nach meinem Ding irgendwie gesucht. Und das war so dieser Moment, wo ich gesagt habe, okay, das will ich auch. Ich möchte jetzt ein Rockstar sein. Ist natürlich klar, wenn man jung ist, ist das dann immer so, okay, ja, mach mal erstmal deine Schule und so weiter, ne? Wie das halt einfach so ist. Und keiner rechnet ja damit, dass es mal wirklich vielleicht zu diesem Punkt kommt, dass du mit Musik dein Geld mit Musik verdienen kannst. So. Ja. Und aber so ging das damals alles los, ne? Und ich habe dann halt schnell gemerkt, einfach, dass das für mich so ein Ding ist, wo ich selber dafür verantwortlich bin, wie gut ich da bin. Und das war für mich halt auch einfach so ein Zuhause und so ein Ventil. Also einfach Musik generell.
Das heißt, es war dir schon bewusst damals, weil du jetzt sagst, du hast auch was, also hat sich so angehört, als ob du auch was dafür getan hast. Es war dir schon bewusst, dass du dann ein Instrument lernen musst oder singen musst oder da eine Leistung hinten dran steckt.
Ja, ich habe ja Zeit meines Lebens eigentlich mehr Gitarre gespielt als gesungen, muss ich dazu sagen. Das mit dem Singen ging ja wirklich erst mit Eskimo los. Aber ja, also ich habe jetzt nie so im konventionellen Sinne wirklich Gitarre und Noten und was ich nicht alles gelernt. Dagegen habe ich mich immer massiv gesträubt und habe mir das dann alles so ein bisschen autodidaktisch so angeeignet. Also Songs nachgespielt und ja, Tabulaturen waren mein Freund. Aber selbst die habe ich mir nicht immer so richtig angeguckt. Also ich war mehr so jemand, der das dann einfach gemacht hat. Ne, weil ich weiß noch, damals davor war es dann im ganz jungen Alter die Blockflöte.
Und oh ja, gleich nach Triangel.
Ja. Also es ist ja so dieses Ding, was man dann in der Grundschule irgendwann mal spielt. Ne? Und für mich war so dieser Punkt erreicht, wo es dann um Noten ging und so, ach ja, Sebastian, du musst da schon nach gewissen Regeln spielen, war dann vorbei. Und deshalb bei der Gitarre habe ich es nicht einreißen lassen.
Ich finde es immer interessant, wenn man Leute darauf anspricht, wie sie ihr Instrument gelernt haben, dann sind die Leute, die es sich selbst beigebracht haben, also klingt dann immer so ein bisschen, ja, ich kann es nicht so richtig und ich habe es mir selbst beigebracht. Aber eigentlich, wenn man es mal ganz genau nimmt, ist das ja die respektablere Leistung, wenn man sich wirklich selbst damit auseinandersetzt. Und vielleicht hat man dann auch einen ganz anderen Zugang zu dem Instrument, wenn man einfach wirklich selbst drauf rumprobiert und dann so diese Erkenntnis gewinnt, ach so, wenn ich das so halte, dann funktioniert es so. Und wenn man sich so was erarbeitet. Also dachte ich, habe es auch versucht, bin nie gut geworden. Aber ich kenne so diese Auseinandersetzung, so wenn man sich ganz tief in was reingraben muss. Und wenn du zu einem Lehrer gehst, der kann es dir ja auch ein bisschen versauen, wenn der dir dann irgendwie...
Ja, schon. Also das ist immer das Allerschlimmste, weil meine Eltern haben Zeit ihres Lebens immer so Kirchenmusik gemacht. So mein Papa spielt diverse Instrumente, haben beide im Chor gesungen und das hat sich so ein bisschen so durch unsere Familie gezogen, diese klassische Musik. Und das ist dann immer eine riesige Diskussion von wegen, warum kannst du denn keine Noten lesen? Ne? Und dann, die können das, also das sind so zwei Welten, die da aufeinander krachen, die können das gar nicht verstehen teilweise, dass man einfach Songs spielen kann, ohne die Noten da liegen zu haben. Ne? Und das ist halt total lustig. Also es ist wirklich, wirklich interessant, weil dann immer wirklich so diese zwei Welten aufeinander krachen. Und meine Tante, die spielt auch Flöte und hat im Chor gesungen und hier und da und keine Ahnung. Und naja, dann sitzt du da teilweise auf so Familienfäden, wenn dann alle ihre Noten und Liederheftchen rausholen und dann irgendwelche Sachen spielen. Und der das eigentlich dann beruflich macht, sitzt dann daneben und macht halt gar nichts. Ne? Aber ich habe mir dann angewöhnt zu sagen, ey, ich habe jetzt auch mal Feierabend. Ne? Das, was ihr privat macht, das mache ich dann den Rest der Zeit. Also irgendwann ist auch mal gut.
Okay.
Ich sag ja auch nicht zum Zahnarzt. Das zeig doch mal, wie du so einen Zahn reparierst jetzt mal hier.
Genau. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du kann man sagen, zwischendrin die Gitarre weggelegt hast, weil ich kann mir schwer vorstellen, dass du, wenn du Sänger bist bei Eskimo Callboy, ihr wart ja gut ausgelastet, dass du dann da irgendwie noch an der Gitarre rumgewerkelt hast oder da hast du ja nichts gemacht an der Gitarre.
Am Anfang war es noch so, dass ich da Gitarre gespielt habe, auch noch in einer Band, aber irgendwann, es war bei mir halt immer so dieses Ding, wenn ich sowas mache, ich brauche ein Ziel vor Augen. Ich muss halt wissen, warum ich das mache. Und das war eben genauso dieser Antrieb, ich möchte jetzt genau dastehen, wo die beim Rockpalast damals auch gestanden haben. Und das war meine große Motivation, irgendwann mal dahin zu kommen. Und als dann aber so dieser Punkt erreicht war bei Eskimo irgendwann mit dem Gesang und nicht an der Gitarre, habe ich damals alle meine Gitarren verschleudert und mich halt auf Singen fokussiert. Ne? Ich meine, gut, im Studiozuge so, wenn man da mal Songs geschrieben hat und so, da hatte ich natürlich auch eine Gitarre in der Hand, aber war da jetzt nicht mehr so sehr motiviert, da etwas zu machen, muss ich sagen. Also, wie schon gesagt, weil im Prinzip das Ziel war dann, sich auf Singen zu fokussieren und nicht zwangsläufig auf die Gitarre.
Aber jetzt für Ghost Kid hast du die Riffs auf jeden Fall mal auf dem Album eingespielt?
Teilweise. Oder
du hast auf der Gitarre die ersten Songs komponiert, sagen wir es vielleicht mal besser so.
Ja, im Prinzip alle. Also ich sag mal, alles, was man da so hört, kommt vom Ursprung her aus meiner Feder, sag ich jetzt mal. Und ich bin auch in der Lage, die ganzen Songs tatsächlich zu spielen. So im Studio habe ich natürlich nicht alle Sachen eingespielt, einfach weil mein Produzent, der Sky, halt ein großartiger Gitarrist ist und das alles nochmal dreimal besser kann. Und da ging es dann nicht darum, wer kann das jetzt spielen, sondern wer spielt es einfach am besten. Deshalb habe ich da nicht alles eingespielt. Aber ja, wie gesagt, ist ja auch kein Problem. Also von daher, ich bin in der Lage, alles zu spielen. Aber da ging es einfach nur um Qualität.
In einem Video, ich habe es jetzt gerade nicht parat, entweder ist es, ich glaube, es ist Start a Fight. Da spielst du aber Gitarre.
Nee, es ist der You and I. Ist der letzte Track.
You and I, ja.
In Start a Fight mache ich nur Gitarren kaputt.
Ja, genau. Irgendwas war doch mit Gitarre.
Genau.
Weil irgendwie so, wenn du, das ist ja so diese typische Rockstar-Geste, gerade wenn man so ein kleines Kind ist und man sieht irgendwie Rockbands bei Rockpalast zum Beispiel oder irgendwelche Festivalauftritte, dann ist ja so, man will irgendwas in der Hand haben und irgendwas, an dem man sich auch so ein bisschen auslassen kann. Mhm. Ich glaube, es ist ja nochmal was anderes, ob du jetzt singst und quasi das Mikrofon hast oder ob du wirklich die Gitarre hast, muss sich ja auch, kann sich ganz anders einbringen. Das heißt,
total.
Könntest du dir vorstellen, dann später live auch Gitarre zu spielen oder steht es jetzt gar nicht zur Debatte?
Nee, doch. Also das ist auch auf jeden Fall fest geplant, dass ich da irgendwie mal 4 Songs oder so auf der Gitarre spiele. Also klar, einige erfordern das natürlich, dass du da durch die Gegend hampelst und irgendeinen Quatsch machst, aber bei einigen Songs werde ich live auch definitiv Gitarre spielen, einfach weil ich auch Bock drauf habe. Ja, und ja, das You and I ist zum Beispiel so eine. Es wird eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Weil ich habe ja immer diese blinden Kontaktlinsen drin und ich sehe de facto gar nicht, was ich da spiele. Das heißt, ich muss das alles irgendwie automatisieren. Das hat damals auch gut geklappt, weil ich bin eigentlich zum Singen gekommen, weil ich beides damals gemacht habe. Also gesungen habe und Gitarre gespielt habe. Und das habe ich ja jetzt relativ lange nicht mehr getan. Das ist schon. Aber ja, das wird auf jeden Fall passieren und habe ich tierisch Bock drauf und ja.
An welchem Punkt, als du jetzt die Songs für Ghost Kid komponiert hast, an welchem Punkt sind denn die anderen dazugekommen? Oder kann man sich das so vorstellen, dass du wirklich, ich sag jetzt mal, alleine da standst mit deinen Songs, da dran rumgewerkelt hast und irgendwann warst du fertig? Oder wer hat da irgendwie noch einen Einfluss gehabt auf dich und auf die Musik?
Das hört sich immer so gemein an, wenn ich Interviews oder sowas mache und dann die Frage kommt, inwieweit war denn die Band involviert? Und dann muss ich immer sagen, die Band war gar nicht involviert. Also das ist nur, das ist tatsächlich so, dass die Band, na klar, die ist fest und live spielen die auch eine große Rolle. Aber wenn es jetzt um diesen Schaffensprozess ging, da war keiner von denen dran beteiligt. Einfach aus dem Grund, weil ich gesagt habe, okay, das ist jetzt ein Solo-Projekt, ich muss mich da jetzt austoben und habe dementsprechend auch nur mit ein paar Leuten zusammengearbeitet, mit denen ich das auch wirklich wollte. Und das waren hauptsächlich Leute, wo ich eigentlich wollte, dass die das nochmal aus einer anderen Sichtweise betrachten. Deshalb war zum Beispiel der Phil dabei, mit dem ich die Vorproduktion auch fertig gemacht habe. Der kommt eigentlich aus dem Pop-Bereich und ich finde das immer super interessant, wenn du das Leuten zeigst, die gar nichts damit zu tun haben eigentlich. Und die andere Person war dann zum Beispiel der Christoph von NSOK, weil wir schon immer mal zusammenarbeiten wollten und mein Freund der Ian, der einfach von der Native Speaker Seite einfach mit mir nochmal so ein bisschen an den Lyrics da geschraubt hat im Vorfeld. Mhm. Ja, und am Ende zusammengelaufen ist das halt alles beim Sky.
War es dann aber so, dass du denen gesagt hast, so ist ungefähr meine Vorstellung, oder hatten die insofern auch einen Einfluss, dass sie das mitgeprägt haben, wie Ghost Kid jetzt letztendlich ist? Also angefangen bei der Optik, bei der Düsternis, vielleicht auch bei der Härte, bei diesem ausgewogenen Verhältnis, oder warst du, also was kommt jetzt alles von dir und was kommt vielleicht auch noch von außen?
Also es ist so, dass ich da meistens schon mit fertigen Songs oder Skizzen, also sprich, ich habe eigentlich alles von Vocals ausgehend gemacht und da einen Song drum geschrieben, dass ich mit denen, also entweder kam ich mit einer Idee, so die schon relativ weit fortgeschritten war, oder einem fertigen Song und dann gesagt habe, okay, jetzt lass mal daran arbeiten, ne? Und lass das nochmal geiler machen. Und beim Christoph zum Beispiel war es teilweise so, dass wir dann auch wirklich von Punkt Null an einfach mal einen Song geschrieben haben. Das war zum Beispiel der This Is Not Hollywood. Aber das Schöne ist ja auch, wenn es wirklich dein Ding ist, dann kannst du ja auch direkt sagen, nee, finde ich nicht gut, machen wir jetzt mal anders. Ne? Also letzten Endes, am Ende des Tages ist es so, dass das eigentlich schon alles auf meinem Mist gewachsen ist, was da passiert ist.
Und Stanny, Danny und Steve sind mit dabei. Ich glaube, irgendwie war zwischendrin nicht auch im Gespräch, dass noch eine Person dazu kommt.
Ja.
Ja, ne? Ja, siehst du, habe ich richtig zugehört. Aber die genau. Kommt vielleicht noch oder kommt vielleicht auch nicht mehr.
Genau, richtig. Also letzten Endes sollte es eigentlich noch einen weiteren Gitarristen geben, aber ich habe diesmal besonders Wert darauf gelegt, dass die Leute das auf jeden Fall verstehen, was ich da machen möchte, und dass es halt einfach gute Menschen und Freunde sind, sag ich jetzt mal, ne? Und das war nicht ganz so einfach, sag ich mal, die richtigen Leute dafür so zu finden. Also bei denen, die jetzt in der Band sind, wusste ich's, weil wir uns schon seit Jahren kennen, und aber bei den anderen war es so, dass die Sachen, die ich da eigentlich geplant hatte, einfach nicht funktioniert haben. Und ja.
Nach welchen Kriterien hast du die drei denn ausgesucht? Also das eine ist ja, ob man befreundet ist und ob man sich, ich weiß auch gar nicht, wenn jemand jetzt in einer anderen Band spielt, ob man dann wirklich so beurteilen kann, wie gut er jetzt sein Instrument beherrscht. Weiß nicht, ich stelle mir irgendwie so vor, wenn man sich Backstage trifft, dann, ja, dann, keine Ahnung, guckt man vielleicht, ist der gut am Glas, hat er einen guten Humor?
Ja, das sowieso. Die müssen gut aussehen und trinkfest sein. Nee, Quatsch.
Ja, das ist ja schon wichtig, ne? Also wenn du da einen hast, der irgendwie, keine Ahnung, Bibelverse vorlesen möchte, dann irgendwie so nachts um 12, das ist ja dann auch nicht so. Also nach was hast du geschaut?
Also erstmal war es mir ganz, ganz wichtig, wie gesagt, dass die sich damit identifizieren können und echt verstehen, was ich da machen möchte. Und ich habe auch direkt mit offenen Karten gespielt, habe gesagt, yo, ey, ihr könnt alle Feedback geben, aber am Ende entscheide ich. Ne? Also bin dankbar für jede Idee. Nur wie gesagt, ist mein Ding, mache ich am Ende dann, so wie ich das möchte. Und das war für die auch alle cool. Und für mich war es halt einfach ganz wichtig, dass die Leute einfach eine gewisse Leidenschaft da einfach mit einbringen. Ne, so, weil das bedeutet mir alles sehr, sehr viel. Und da möchte ich natürlich auch Leute haben, mit denen man das tragen kann. Ich glaube, wenn du sowas für dich selbst sehr, sehr Wichtiges erschaffst, dann willst du das halt auch mit Leuten tun, die da ungefähr mit derselben Leidenschaft hinterstehen wie du selbst. Und das war eigentlich so der Hauptaspekt, sodass die gut spielen können und sowas. Das war überhaupt gar, ich glaube, zu keinster Zeit irgendwo ein Aspekt, der mich da beeinflusst hat. Weil ich weiß, wenn dich was berührt oder wenn du, wie soll ich das sagen, wenn du wirklich Bock auf was hast, dann hängst du dich auch rein. Und dann bist du vielleicht in ein paar Monaten viel, viel besser als jemand, der das Talent mitbringt, aber überhaupt gar keinen Bock drauf hat.
Ja, richtig. Da sind wir wieder bei dem, ob du dir dein Instrument selbst beibringst oder ob du irgendwie einen Lehrer hast, der dir irgendwas erzählt und ja eigentlich auch nur seine Erfahrung dir weitergeben kann. Kann man sich das dann so vorstellen? Du musst den ja irgendwie auch, die können ja nicht komplett erfühlen, was du dir jetzt bei deiner Musik gedacht hast. Das heißt, habt ihr viel geredet? Hast du denen erklärt? Also so, das in dem Song geht's um das oder so? Oder?
Ja, total. Also das war auch wirklich witzig, weil wir natürlich über die Thematiken, gerade wenn es um Videos geht oder so, dann habe ich natürlich allen immer erzählt, okay, was passiert da? So, was habe ich vor? Ne? Und das war so ein guter, ist eigentlich so ein gutes Beispiel dafür gewesen, von wegen, ich bin für jedes Feedback offen, nur am Ende entscheide ich. Da gab es teilweise so Thematiken, wo dann gesagt haben, ja, wollen wir das aber nicht lieber so oder keine Ahnung. Und dann war es wirklich das schon dieses Veto-Ding so ein bisschen, was ganz lustig war. Nee, das machen wir jetzt mal so. Und am Ende waren sie natürlich auch alle total happy und begeistert, aber ja.
auch diese Sache ist ja nichts Besonderes. Das gibt es ja bei total vielen Bands, dass es, wir nennen es jetzt mal Banddiktator, man kann es auch Entscheider nennen, wie auch immer, aber dass es echt, ich sage jetzt mal, einen Mastermind gibt oder einen, der sagt, und da geht's lang. Und ich denke, das ist auch, ja, je nachdem gar nicht schlecht, wer weiß, wenn wir vielleicht in 10 Jahren nochmal sprechen, dann hat sich einer von den Vieren vielleicht in irgendeiner Sache besonders bewährt oder irgendeine tolle Sache mit eingebracht, das weiß man ja nicht, aber ist schon gut, wenn man das von Anfang an sagt und wenn die da einverstanden sind und das Ergebnis ist ja toll geworden, Dankeschön. Dann go for it, ja, ist richtig toll geworden.
Ja, aber genau.
Das Geschleim schneide ich sowieso alles raus.
Oh.
Nee, Quatsch.
Nee, aber es ist also... Es ist so, dass natürlich jeder da auch seinen Teil zu beiträgt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die aus allem ausklammer. Ich sag mal, die ganzen grafischen Sachen zum Beispiel setzt der Danny um. Und der ist halt auch wirklich eine unfassbar große Hilfe und weiß immer direkt genau, was ich da eigentlich möchte. Und ich meine, klar, letzten Endes kann man sagen, da kann sich jeder austoben, nur am Ende sage ich dann eben ja oder nein. Ne? Und Stunny zum Beispiel ist ja auch Tätowierer, der hat zum Beispiel die Zähne gezeichnet von Hand, der hat das Logo entworfen, also da trägt schon jeder so seinen Teil dazu bei. Das ist dann halt zum Beispiel so, ich glaube, diese Zähne, die haben wir ungefähr 40 Mal angepasst, weil irgendwie ein Zahn noch einen Millimeter zu weit oben und zu unten war, also so schlimm bin ich dann tatsächlich, aber also ja, wie gesagt, da trägt jeder seinen Teil dazu bei und das ist auch ganz wichtig. Also.
Und wie macht ihr das jetzt? Du hast jetzt gerade den Danny erwähnt, der ja in Schweden wohnt. Wie kommuniziert ihr?
Nee, Steve wohnt in Schweden.
Steve.
Danny wohnt in, wo wohnt der Danny denn? In Duisburg immer noch? Keine Ahnung. Mörs? Ich weiß es nicht mehr. Das ist immer so ein bisschen schwierig da. Nee, aber Steve kommt aus Schweden. Und ja, Danny ist quasi um die Ecke. Also ansonsten kommunizieren wir, wenn es jetzt um allgemeine Themen geht, einfach über WhatsApp, machen vielleicht ab und zu mal einen Videocall und ja. Aber im Moment gibt es ja auch noch gar nicht so viel Relevantes zu tun, weil das, was ich machen muss, mache ich halt alleine und größtenteils kommt halt die Band ja wirklich ins Spiel, wenn es um so Dinge wie Musikvideos geht oder dann mal Live-Auftritte, wenn es denn mal irgendwann stattfinden darf.
Ja.
Aber ja, mit Danny bin ich eigentlich tagtäglich im Austausch und ja, Stunny im Prinzip hat das Logo gezeichnet und ja, das nächste Mal wird, glaube ich, die nächste große Konferenz wird dann, da wird es dann darum gehen, dass ich denen zeigen muss, wie man die ganzen Songs spielt. Dafür darf ich dann einfach jetzt mal nochmal 10 Gitarrenvideos aufnehmen, um denen zu zeigen, wie geht das denn jetzt? Und dann hoffe ich, dass sie sich anstrengen. Und wenn sie das nicht tun, dann gibt es die nächste Konferenz darüber, dass sie das nicht tun.
Richtig, und wahrscheinlich genauso ähnlich wie in dem Video. Sie stehen unten, du stehst oben auf der Kanzel und dann gibt es richtig einen richtigen Einlauf.
Nee, also immer so eine Kanzel nur für den Songaufbau, ist ja Quatsch. Ich muss, also wir wollen ja auf jeden Fall schon richtig Gas geben. Das ist ja auch so ein Ding. Ich meine, wenn du da auf der Bühne stehst mit einer Sache, die du jetzt nicht mehr so vertreten kannst oder möchtest oder dich damit nicht identifizieren kannst, dann ist das ja auch nur so eine 50% Geschichte live. Und deshalb, das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, dass wir da auf jeden Fall ganz, ganz stark an der Live-Show arbeiten und auch an uns als Band einfach, damit es dann wirklich das wird, was es sein soll.
Mhm. Ich denke auch, dass das total wichtig ist. Grundsätzlich so, ja, sagen wir mal so, es gibt Bands, bei denen das passt, wenn die Shirts und Shirts und Jeans anhaben. Mhm. Ist dann super, dann ist es okay. Ich bin totaler Fan von Bands, die sich richtig Mühe machen, die wirklich so, ja, dieses Rockstar-Klischee versuchen, so gut es geht, irgendwie auf die Bühne zu bringen, wiederzubeleben, wie auch immer man das nennen muss. Wenn ich da jetzt zum Beispiel an Ghost denke, ich weiß nicht, die Musik ist fantastisch, aber seien wir mal ganz ehrlich, das größte Teil der Faszination kommt einfach auch von der Optik. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, ob ich eine Band richtig toll finde oder nicht. Und das muss dann irgendwie stringent sein. Das heißt, wenn ihr jetzt kommen würdet und würdet da, ja, keine Ahnung, nichts Zusätzliches bieten, was irgendwie an ja, keine Ahnung, da muss irgendein Knall noch kommen. Sonst würde, glaube ich, das alles zusammenstürzen, was ihr da irgendwie jetzt so in Vorleistung gegangen seid mit den Videos. Mhm. Wenn man sich jetzt mal anschaut, jedes einzelne Video, da hast du ja wirklich, also dir richtig Mühe gegeben, dich optisch irgendwie zu verändern und wirklich richtig was darzustellen, was in dem Song besprochen wird und die sind alle sehr, sehr aufwendig und richtig gut geworden. Da ist wirklich kein so ein mittelmäßiges Irgendwas-Video drin. Ja. Ich habe die gestern noch mal in Folge angeschaut und dachte mir echt, wow, also eigentlich darf man das ja nicht sagen, für eine deutsche Band. Aber ja, es ist einfach so, deutsche Bands machen normalerweise nicht solche Videos. Das ist einfach so. Und von daher bin ich mal gespannt. Und da habt ihr vielleicht jetzt gerade den Vorteil, dass ihr mehr Zeit habt, um euch Gedanken zu machen, was ihr auf die Bühne bringen wollt und was man da alles umsetzen kann.
Ja, ja, klar. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Ich finde, als Band musst du halt immer irgendwo eine Geschichte erzählen. Also gerade heutzutage, weil es ist, es gibt so viele gute Bands da draußen und natürlich reicht es heutzutage auch nicht mehr, wenn du gut singst oder sonst was. Es muss irgendwo, ich meine, eigentlich ging es ja auch immer Hand in Hand. Also gerade die Bands von damals, die haben alle irgendwo so ihr eigenes Ding. Habe ich heute noch gesagt, ich meine, was zum Beispiel, was wäre Slipknot gewesen ohne die Masken? Wahrscheinlich, ja. Wäre das nicht so, hätte das nicht so funktioniert, wie es, also, oder beziehungsweise hätte das nicht so stattgefunden, wie es dann stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist so eigentlich fast 50%. Nämlich das, was du, dass du das einfach, was du da als Musik ausdrückst, auch nochmal irgendwo mit anderen Mitteln unterstreichst. Das war auf jeden Fall eine Komponente, die mir sehr, sehr wichtig war, wo ich auch direkt von Anfang an überlegt habe, okay, was kann ich da machen? Oder beziehungsweise ich visualisiere sowieso immer relativ viel und habe da direkt so einen kleinen Film im Kopf. Und deshalb ist es auch so geworden, wie es denn geworden ist mit den Musikvideos.
Interessant, dass du gerade Slipknot erwähnt hast, weil deine Platte hat mich dazu motiviert, mal wieder alte Platten von Manson zu hören. Oha. Und ich habe dann wirklich Enterprise Superstar gehört. Ja. Und dachte mir während dem Hören, verdammte Scheiße, kann es sein, dass er wirklich auf diesem Album fast alles erfunden hat, was irgendwie so in diesem Genre danach noch passiert ist. Und dann ist mir auch eingefallen oder aufgefallen, dass er ja immer von Würmern singt, immer diese Würmer-Thematik hat und dieses Aufsteigen quasi so in so einer Rangordnung. Und dann dachte ich, ja, stimmt. Und das haben Slipknot eigentlich später aufgegriffen mit diesen Maggots, dass sie ja die Fans so genannt haben. Mhm. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele Dinge. Würde jetzt zu weit führen, aber wenn man sich das Album wirklich intensiv anhört, dann denkt man, der hat, also eigentlich hat er in dem Album, da hat er eigentlich schon alles gemacht. Alles danach konnte wirklich nur schlechter werden. Wobei ich finde, er hat jetzt ein paar gute Spätwerke. Das letzte bin ich noch nicht so drin, aber jetzt zum Beispiel Pale Emperor zum Beispiel fand ich richtig gut. Und das ist irgendwie klar, dass da nichts kommen kann, was da jetzt so.
Na, ich meine, der ist ja auch alt, hat jetzt vielleicht mittlerweile nimmt er die falschen Drogen. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich würde sagen, die Hollywood Mechanical Animals, dann die Golden Age of Grotesque, das waren eigentlich so die Alben, die wirklich ganz, ganz viel bewegt haben. Manson war auch immer eine große Inspiration für mich, einfach weil so dieses Gesamtkunstwerk, was er da erschaffen hat, einfach so, oder beziehungsweise so ein Ding, wo das Visuelle halt Hand in Hand mit der Musik geht. Und wie gesagt, also die Platten von ihm haben mich halt wirklich immer sehr geprägt, muss ich sagen. Und auch eher allgemein als Person, weil war ja wirklich Zeit seines Lebens eigentlich immer ein sehr, sehr intelligenter Typ auch. Und immer mit viel Message dahinter und immer derbe auf den Punkt und keine Ahnung. Und jetzt nach der Golden Age of Grotesque ist es, glaube ich, alles so ein bisschen verwässert irgendwie für mich. Okay, also ich hab die letzte Platte jetzt, muss ich ehrlich gestehen, auch noch nicht gehört, weil ich irgendwie, weiß ich auch nicht, nach der The Golden Age of Grotesque so ein bisschen abgeschaltet habe, muss ich sagen.
Also er kriegt sehr, sehr gute Kritiken für die letzte Platte. Mhm. Viele sagen auch, das wäre wahrscheinlich sogar eine seiner besten überhaupt. Ich habe sie ein paar Mal angehört und hat jetzt keine Begeisterungsstürme ausgelöst. Hm. Ich glaube, Manson ist echt so einer, da musst du wirklich ganz genau hinhören. Und manchmal frage ich mich auch so ein bisschen, man sagt ja immer, ja, früher gab es Künstler, die waren so groß und heutzutage gibt es es nicht mehr. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass man sich vielleicht auch gar nicht mehr wirklich mit den Platten beschäftigt, weil ich finde, deine Platte ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn man die jetzt wirklich so, ich sag jetzt mal, oberflächlich wahrnimmt, dann sagt man, ach, das ist ja der Sänger von und ach, jetzt macht der auf. Und ich war wirklich überrascht. Wie gesagt, wir sprechen gleich nochmal über die einzelnen Songs, was da wirklich an Inhalt drin steckt, was man ja so erstmal gar nicht wahrnimmt. Aber diese Zeit kann man sich vielleicht auch nicht immer nehmen, das wirklich so, also so sich mit dem Album auseinanderzusetzen.
Ich glaube, es ist aber, also erstmal, das war ganz lustig, um nochmal auf dieses Aspekt zurückzukommen, warum diese Künstler heutzutage so gute Kritiken bekommen. Ich habe da so eine Theorie oder so eine Vermutung.
Okay, hier spiele ich jetzt später so einen mysteriösen Sound ein.
Oh ja, super. ich glaube einfach, dass wenn ein Künstler irgendwann so diesen Punkt erreicht, wo es wirklich wo man merkt, okay, der kommt nicht mehr an das ran, was er vorgelegt hat, ne? Dann ist, glaube ich, alles, was danach darauf folgt und irgendwie so ein bisschen an dem alten Sound kratzt, ist, glaube ich, direkt so ein Ding, wo man dann sagt, oh ja, jetzt ist er wieder zurück. Das habe ich zum Beispiel bei Slipknot bemerkt, ne? Ich meine, die ersten beiden Alben oder beziehungsweise die erste Platte und die Iowa, ne, das war ja so wirklich so, oh krass, okay, das ist es jetzt. Und für mich ist Slipknot heutzutage hat nichts mehr mit dem zu tun, was es damals war. Aber trotzdem kriegen die halt wahnsinnig gute Kritiken, sobald irgendetwas in diese harte Richtung mal wieder geht. Oder er dann mal ein bisschen mehr so schreit wie damals. Vielleicht kann er das gar nicht mehr, ist ja auch alles gut. Aber weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist für mich so ein Ding, deshalb auch bei Manson. So, jetzt klingt er vielleicht wieder ein bisschen mehr nach Rock. So, und deshalb sind die Kritiken auch wieder besser. Aber für mich ist zum Beispiel, war Feierabend, als John Five die Band verlassen hat, muss ich sagen.
Und dann sagt man auch immer, wir sind zu alter Stärke gelangt oder so, irgendwie sowas. Genau. Ne? Wieder in alter Form aufgelaufen oder sowas. Ja, das hat dann schon immer Referenz an früher. Wobei jetzt bei dem Manson, muss ich sagen, da hat er mit einem, ich habe den Namen jetzt leider nicht parat, aber mit einem Country-Produzenten zusammengearbeitet. Und das Album klingt eben eigentlich erstmal gar nicht nach Manson. Wenn du dir mal den Titelsong reinhörst.
Da hast du doch jetzt schon den Kern angesprochen, mit einem Country-Produzenten. Also ich meine, schön. Ja, okay, cool. Aber es ist, also für mich ist so dieser Kernwerk, so dieses rotzige, industrial-mäßige, also für mich war das einfach so das Düsterste, was es so an Rock gab einfach, ne? Und immer brachial, immer rotzig und voll, wie soll ich das sagen? Apart. Apart. Ich weiß nicht, wann ich dieses Wort das letzte Mal benutzt habe. Nein, es ist auf jeden Fall, es war halt einfach voll in die Fresse. Und das ist es irgendwie.
Ja, genau, nicht mehr. Das trifft es besser. Ja. Voll in die Fresse, genau.
Genau.
Nee, und es war halt einfach wirklich eine Möglichkeit, auch wenn ich jetzt an Korn denke oder sowas, eine Möglichkeit, wo du Frust über Musik ablassen konntest, das. Ja, das war einfach.
Oh ja, Korn.
War einfach richtig geil.
Ich war so ein richtiges Kornkind, muss ich sagen. Ich habe 3 Jahre nichts anderes gehört und habe mir auch deshalb nur eine Adidas-Jacke gekauft.
Gerade ein Korn-T-Shirt.
Oh, sehr gut. Aber das ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also ich hänge auch noch immer an dieser alten New-Metal-Zeit, wo wirklich ganz, ganz viel passiert ist und jeder anders geklungen hat. Heutzutage ist das alles so ein bisschen übersättigt und es fällt nicht mehr so auf. Aber bei Korn war es zum Beispiel auch so, wo ich mit vielen Leuten drüber spreche und die sagen, oh, die neue Platte ist aber geil. Nein, ist nicht das Gleiche, Mann. Es ist einfach so, seitdem zum Beispiel David Silveria weg ist, der alte Schlagzeuger, der neue ist einfach zu gut, der ist einfach zu gut. Der hat halt nicht denselben Groove und so und da bin ich relativ, relativ picky auch. Ich meine, klar, die haben gute Songs und so, aber es ist nicht für mich das, wie es damals war.
Ich kann dir ein gutes Beispiel nennen, also du hast auf jeden Fall vollkommen recht, Korn-Konzerte immer wieder geil, kann ich mich erinnern, dass es irgendwann mal mittelmäßig war. Ich habe die auch schon interviewt, schon 3-mal, aber ich weiß genau, was du meinst mit diesem besonderen Moment. Und zwar war das 2013 Rock am Ring.
Ja.
Das war, ich weiß nicht, ob es der erste Auftritt war, aber Head war wieder da. Und irgendwie dachte man sich so, ja, ist der halt wieder da, was soll denn da passieren? Dann haben die gespielt und es war eigentlich so eine durchschnittlich gute Kornshow. Und auf einmal haben die so eine Kombi angeschlagen aus Need To. Und dann sind sie übergeschwenkt zu Lies. Und dann ist ja dieser Part, wo quasi Head was singen soll. Und der, also in dem Intro, wo er quasi noch nicht singen musste, hat er irgendwie so ein bisschen komisch die Augen verdreht. Und man dachte sich so, okay, wow, kippt der jetzt um? Was ist jetzt los? Ich dachte, der nimmt keine Drogen mehr. Das war so ganz seltsam. Und auf einmal macht er seinen Mund auf und singt. Und in dem Moment ist da wie so eine Magie zwischen ihm und Jonathan Davis irgendwie entstanden. Jonathan zieht so hinterrücks die Growls hoch und auf einmal hast du gemerkt, ja, genau, das ist es. Das ist gerade wie früher. Das ist gerade dieses Besondere. Vielleicht kannst du es irgendwie nachvollziehen. Das ist für mich so ein ganz großer Moment in der Musikgeschichte gewesen, wo ich wirklich dachte, ja, genau.
Aber David Silveria war ja nicht da. Das ist, ne? Es gibt von Korn ein Video, Rock am Ring, da spielen die Somebody, Someone. Und komplett zu laut alles, also komplett, das finde ich ja immer geil, so wenn so Live-Übertragungen dann wirklich so an die Wand gefahren sind, aber irgendwie krass klingen und so. Und da gibt's eine Stelle, da ist ja dieser wo dieser Stampfpart am Ende ist und sein Mikro ist viel zu laut und er brüllt halt alles zusammen. Es klingt so übelst brutal und es ist halt einfach nur eine Macht gewesen. Ne? Und also weiß ich nicht, mittlerweile ist mir das, ich muss auch sagen, Korn ist mir zu steril geworden. Mittlerweile. Also Jonathan Dale, wann hat der denn bitte singen gelernt? Was soll die Scheiße denn?
Ja, vor allem, was total gruselig ist, der hat einen, ich glaube, seinen Stiefbruder. Und der hat eine Band in den 90ern gehabt, mit der er in den 90ern schon so gesungen hat wie Jonathan Davis jetzt. Also wenn du dir diese, ich habe jetzt leider mal wieder den Namen nicht parat von der Band, aber kann ich dir irgendwie, falls dich interessiert, da, du hörst dir diesen Song an und denkst, das ist doch Jonathan Davis jetzt in den 2010ern oder wann immer er damit angefangen hat.
Das wiederholt sich ja auch alles. Also jetzt gehen so viele Bands auch gerade wieder zurück zum New Metal, sogar mit Scratches und keine Ahnung. Aber es ist trotzdem nicht dieselbe Magie, weil du halt auch durch Streaming, muss ich sagen. Ne? Ich meine, das ist für viele Bands super gut, dass man halt einfach einen ganz großen Rutsch von Leuten direkt erreichen kann. Aber das macht es natürlich auch schwieriger, so aus der Masse hervorzustechen, sag ich mal. Ne?
Ja.
Aber lange Rede kurzer Sinn. Ich glaube, das stirbt nie so ganz aus, weil es eben einfach Vorreiter sind.
Ja, das ehrt uns eigentlich total, dass wir jetzt über ganz komplett andere Bands reden.
Ja, genau. Als über
deine eigene.
Das hört sich gerade so ein bisschen an wie so ein regulärer Podcast, ne?
Ja, genau. So. Ist so ein bisschen so eine Mischung aus dumm und nett, dass wir uns jetzt da voll zurücknehmen. Aber eigentlich geht es ja um dein Album.
Ja, okay.
Und um deine Songs. Und da gehen wir vielleicht jetzt mal so ein bisschen drauf ein.
Na gut.
Ich habe eigentlich fast zu jedem Song was gefunden, was mich irgendwie interessieren würde oder worüber man sprechen könnte. Wir sprechen aber jetzt nicht alle an, aber wir fangen mal mit You and I an. Zum einen, weil das der erste Song war, den du geschrieben hast für Ghost Kid oder den du eigentlich für eine andere Band geschrieben hast. Sag noch mal, für wen?
Für Nibiru. Das war damals eine Band, mit denen ich eine Zeit lang zusammengearbeitet habe. So waren auch immer gute Bekannte und haben uns immer super gut verstanden. Ja, und in dem Zuge sind dann halt so ein paar Nummern entstanden, wo wir auch den Stil wechseln wollten damals, weil die waren relativ gentig. Und da ist dieser Song entstanden, beziehungsweise haben wir den Song da geschrieben. Und der hat mir immer viel bedeutet. Und ich fand den immer geil und habe den dann halt einfach mitgenommen. Ne, weil die meisten Sachen daraus auch von mir waren. Und das war der erste Song, den ich hervorgekramt habe.
Ich glaube, gehört zu haben, dass du die Songs für Ghost Kid aber so geschrieben hast, dass du quasi nicht mit Melodie angefangen hast, sondern eher mit einem Refrain oder mit irgendeiner tollen Stelle. Bei diesem You and I, was war da denn genau fertig? War da die Message fertig oder was hast du da noch verändert? Weil wenn du sagst, da sind deine Emotionen drin, dann würde das ja heißen, du hättest quasi, wärst bereit gewesen, deinen emotional aufgeladenen Song an eine andere Band abzugeben.
Es war halt so, dass damals dieser Song, der hat noch ein bisschen anders geklungen. Und wie soll ich das jetzt am besten auf den Punkt bringen? Also es ist so, dass wenn ich Ideen habe, oder war es auch in der ganzen Albumschreibphase so, dass ich immer dazu direkt wusste, was ich da mit den Vocals machen möchte oder wirklich halt tatsächlich einfach mit einer Vocal-Line angefangen habe. Das war dann vielleicht mal eine Sprachnotiz in meinem Handy, die ich dann mal wirklich aufgenommen habe und einen Song drum gebastelt habe. So war das zum Beispiel beim Start a Fight. Und beim You and I war es so, da stand eigentlich es gab sogar zwei Chorus-Versionen davon, aber der Track hatte jetzt damals für mich, ich fand den immer super geil und der hat mir auch was bedeutet, aber der war jetzt lange nicht auf dem Stand, wo er jetzt ist. Ne? Weil klar, man schreibt das dann so in dem Zuge für eine andere Band und natürlich fließt da auch viel Leidenschaft und Herzblut mit ein. Aber wenn man dann nochmal tiefer gräbt, sag ich mal, für sich selber, weil man merkt, okay, irgendwie macht das Ding was mit mir, dann findet man ja erstmal so nach und nach raus, okay, was ist das denn jetzt?
Das heißt quasi, du schreibst ja den Song und der kommt aus dir tief drin und wenn du dich dann länger damit beschäftigst, dann gehst du quasi nochmal so auf Suche, warum genau habe ich den denn geschrieben? Was hat mich eigentlich dazu bewegt? Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also bei dem Song war es definitiv so. Der lag dann erstmal so 3-4 Jahre wirklich rum und wie gesagt, der ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Ich habe den dann irgendwann als, einfach um mal anzufangen, habe ich diesen Song dann genommen und habe den nochmal komplett umgebaut. Also das war damals auch basierend so auf meinen Ideen, glaube ich. Ich habe dann einfach nur dem Gitarristen gesagt, guck mal, spiel das mal so und so, mach doch mal sowas da rein. Ne? Und habe dann teilweise selber auch ein paar Sachen eingespielt. So genau weiß ich das nicht mehr. Aber dann habe ich diesen Song halt nochmal komplett neu aufgesetzt für mich und dann gemerkt, okay, krass, so das mal den Chorus vor allen Dingen eingesungen, den ich da immer noch im Kopf hatte oder beziehungsweise mich für einen entschieden und dann gemerkt, jo, ey, das ist schon ein Song, der irgendwas mit mir macht. Ich habe aber nie verstanden, okay, worum geht's jetzt in diesem Song? Ich hatte nur diese Thematik You and I eigentlich am Anfang, ne? Und ja, die Story hinter diesem Song ist eigentlich, da geht's ja im Endeffekt um meinen Dad in diesem Song. Also, weil der hatte vor geraumer Zeit einen Herzinfarkt und hat ein Kunstherz gekriegt. Und da gab es eine Zeit, wo der halt im Koma lag. Und du sitzt dann da an diesem Bett und versuchst eben da irgendwo der Person zu helfen, obwohl die dich nicht aktiv wahrnimmt. Aber trotzdem ist irgendwie, sag ich jetzt mal, so eine Connection da. Es fühlt sich so an, als wenn du halt zusammen durch dieses Koma durchmarschierst. Und worüber dieser Song handelt, also klar, du arbeitest dich ja da nach und nach rein und das festigt sich irgendwie so ein bisschen, diese You and I-Thematik. Aber da war mir dann das erste Mal bewusst, okay, was dieser Song eigentlich für mich jetzt aussagt nach dieser ganzen Zeit. Na, und war so ein bisschen spirituell, so ein bisschen sehr subtil alles. Aber ja, so ist das zustande gekommen bei You and I. Und einen Tag bevor ich den aufnehmen musste, habe ich dann verstanden, okay, ach, alles klar. Das ist es also.
Es geht eigentlich auch so ein bisschen darum, mit einem anderen Menschen verbunden zu sein, auch auf eine nonverbale Art und Weise. So genau. Kann man es ja auch verstehen.
Absolut, ja.
Habt ihr so ein bisschen Gedanken gemacht, generell, also jetzt mal abgesehen davon, ob du jetzt, selbst wenn du jetzt nicht krank bist oder so, kannst du ja auch abgekapselt von anderen sein. Hm. Ist das nicht irgendwie auch so ein bisschen eine Voraussetzung für jemand, der künstlerisch tätig ist, dass man irgendwie so ein bisschen ein Stück von den anderen weg sein muss?
Gute Frage. Weiß ich gar nicht genau. Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass einen ja auch andere Menschen einfach inspirieren können. Ne? Mhm. Also dass man, ich glaube, wenn man solche Thematiken versucht für sich zu interpretieren oder sowas, dann haben vielleicht auch viele Situationen oder viele Gedanken von außen da einen Einfluss drauf, ohne dass man es wirklich mitbekommt.
Ich glaube nämlich so, als Künstler muss man schon irgendwie so eine Distanz oder einen Abstand zu, ich sag jetzt mal, der Mehrheitsgesellschaft haben. Man merkt es ja, wenn man irgendwie auf einem Festival ist oder so und du siehst dann die ganzen Lappen da außen rum und dann merkst du in dem Moment, ah ja, nee, irgendwas unterscheidet mich doch von den Leuten, mit denen ich so im Alltag umgeben bin. Wenn ich dann hier bin, dann merke ich, ach, die sind schon ähnlicher.
Ja, also als Künstler hast du irgendwo halt komplett an einer Pfanne, ist ja klar.
Ja, ne? Genau.
Also, anders so kannst du den ganzen Scheiß ja auch gar nicht machen. Nee, es ist wirklich so. Also ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ich denke, als Künstler bist du irgendwie vielleicht in der Lage, Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Also es ist ja, keine Ahnung, oder vielleicht können es auch alle, aber vielleicht bist du als Künstler so, dass du sagst, okay, das ist ja jetzt irgendwie meine Berufung, dass du, dass ich da ein anderer Horizont eröffnet oder irgendwie so oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, ist schwer zu sagen, aber ich weiß, was du meinst. Fall, ne? Ja. Na, es gibt halt auch wirklich diese Leute und wir haben ja auch schon mit mehreren größeren Bands zusammengespielt, da weißt du, warum die da sind, wo sie sind. So, die kommen halt irgendwie in den Raum und du merkst, okay, da passiert irgendwie gerade was. Ne? Klingt total bescheuert, aber es ist so, ja.
Ja, und andersrum gibt es eben auch diejenigen, die kommen in den Raum und da passiert halt einfach gar nichts.
Genauer, aber es gibt tatsächlich auch Künstler, die kommen in den Raum und da passiert gar nichts. Vielleicht hängt es gar nicht davon ab, ob du ein Künstler bist oder nicht. Ich glaube, es hängt eigentlich von der Person ab. Es gibt ja eine ganze Menge Leute da draußen, die sehr inspirierend sind, obwohl sie vielleicht gar nichts damit zu tun haben.
Ja, und es gibt auch genug Leute, die von Dingen inspiriert sind, von denen ich jetzt vielleicht nicht inspiriert bin, weil das einfach für sie
Nagelstudios.
Zum Beispiel, genau.
Total geil. Total geil. Das wäre mein Traum. Wenn ich richtig reich bin, mache ich ein Nagelstudio auf. Das ist ernst gemeint. Mich beruhigt das immer. Ich gucke mir das voll gerne an, wie das filigran gemacht wird. Und dann, ich bin auch so ein bisschen bekloppt, was das angeht. Also mir fällt da auch jeder nicht sauber gezogene Strich auf. So ist es.
Boah, schwieriger Satz. Das heißt, du könntest super in einem Nagelstudio den ganzen Tag rumsitzen und würdest dann immer so aufs Ergebnis gucken und sagen, ah, hier noch ein bisschen und das ist super entspannt.
Selber machen. Echt, ich würde für einen Nagel sicher eine halbe Stunde brauchen, aber das wäre es absolut wert.
Irgendwie lackierst beruhigt du deine Nägel mich das. Oder nicht?
Nein, das habe ich einmal gemacht, als Metallica und Slipknot in der Arena bei uns gespielt haben. Das war es dann aber auch.
Hast du aber die volle Trueness aufgefahren, oder?
Du, total. Aber nur mit dem Edding. Nur mit dem Edding, also bitte.
Damit auch jeder Strich sitzt, ja.
Ich würde mir heutzutage auch die Nägel lackieren, aber das machen ja jetzt auch wieder alle.
Ja, das stimmt. Das stimmt, aber es ist auch halt, gibt ja Nägel lackieren und Nägel lackieren. Ich finde es auch total schlimm, wenn Leute sich Nägel lackieren, wie du eben sagst, da muss es auch akkurat sein, finde ich. Und wenn es dann nach 3 Wochen irgendwie mit deinen Bauarbeiterhänden schon 10-mal durch die Erde gerammt bist, dann, und man sieht es an den Nägeln, dann kann man es halt vielleicht auch mal nochmal neu machen.
Dann bist du entweder Kurt Cobain oder es ist wack.
Ja, genau, genau eben. Aber wir können quasi von diesem Thema schon eigentlich auf den nächsten Song, This Is Not Hollywood, der gleich zweimal vorhanden ist, was für mich total Sinn ergibt, dass er zweimal vorhanden ist. Diese Nachfragen danach immer, wie und jetzt Song zweimal drauf, verstehe ich gar nicht. Das ist eigentlich ein Song, den könntest du auf ein ganzes Album packen, weil wahrscheinlich jeder Künstler diese, ich sag jetzt mal, Leerstelle, die du da gelassen hast, anders füllen würde mit anderen Erfahrungen. Im Prinzip, ja, weiß nicht, sag du doch mal, worum es in dem Song geht.
Also in dem Song im Großen und Ganzen gesehen geht es ja eigentlich darum, dass das Showbusiness, was man so oder beziehungsweise ja, was man ja kennt, sei, also egal ob es jetzt schauspielmäßig ist oder im Musikbusiness etc. pp., wenn du halt ein Künstler bist, bist du irgendwo ein Produkt, sag ich jetzt mal am Ende des Tages natürlich. Und das ganze Showbusiness hat natürlich auch eine sehr, sehr dunkle Seite, die man eigentlich so gar nicht mitbekommt. Aber es gibt ja zigtausende Beispiele da draußen, ne? Und es ist ja klar, dass du als Künstler irgendwo mit ganz, ganz anderen Sachen auch zu tun hast. Oder vielleicht auch, oder ein Großteil von uns auch, sag ich jetzt einfach mal, die Bodenhaftung verliert. Ich meine, du kommst auf eine Bühne, die jubeln Leute zu, das macht ja schon mal was mit dir, ne? Dann bist du, was weiß ich nicht, ein Steinwurf von Alkohol, Drogen und so weiter entfernt. Und es ist halt ein abgefahrenes Leben irgendwo, was du führst. Und ich glaube, wenn du da nicht so ganz mit dir selbst im Reinen bist, dann kann das auch ganz, ganz schnell den Bach runtergehen. Weil du hast auf der einen Seite irgendwo eine Macht oder einen Einfluss, aber du bist vielleicht auch selber ein Kind, weil du genau nur so das machen kannst, was du da machst. Mhm. Und im Prinzip geht es in diesem Song einfach darum, genau um diese dunkle Seite, ne? Weil du musst immer liefern, du musst immer funktionieren, du musst immer gut aussehen und keine Ahnung, du hast ja auch alles. Du hast ja Geld, du hast Erfolg, du hast Fame und was weiß ich nicht alles, aber am Ende bist du halt auch nur ein Mensch. Und das ist eigentlich der Ausspruch so, this is not Hollywood. Okay, du hast zwar alles, aber this is not Hollywood. Am Ende bist du vielleicht am Arsch.
Und es geht auch so ein bisschen um diese Ambivalenz, der du ja als Künstler ausgesetzt bist. Das heißt ja, eine Textzeile heißt, den Traum zu leben, bedeutet eine Lüge zu leben. Das heißt, irgendwann kommt der Moment, wo du entdeckst, hier stinkt es ein bisschen. Mhm. Und du dir dann überlegen kannst, sage ich jetzt was, dann verliere ich quasi alle Vorteile, die ich habe, vielleicht.
Genau, absolut.
Oder halt eben nicht, ne?
Und das erzeugt ja auch wieder Druck. Also ich meine, wie schon gesagt, ich erinnere mich in dem Zuge gerade an ein so ein Video. Das ist zum Beispiel, ich glaube, da gibt es so einen Reporter, mit Justin Bieber war das, glaube ich. So, der wird von seinem Security ins Auto gedrückt und einer der Reporter beleidigt seine Mutter oder so. Ne? Und er will ihm auf die Schnauze hauen, was ja jeder normale Mensch wahrscheinlich auch tun wollen würde. Aber nein, er muss ins Auto gesteckt werden, weil klar, es gibt da negative Publicity. Und es ist so, was den Leuten da draußen auch manchmal, glaube ich, nicht bewusst ist, ist, du bist irgendwo ein Mensch, aber klar, du bist eine Person in der Öffentlichkeit und man hat so das Gefühl, ja, da kann ich ja machen, was ich will. Ne, du bist, obwohl du eigentlich so unantastbar bist, trotzdem auch ein Stück weit viel verletzlicher an manchen Ecken.
Hast du dir irgendwie Gedanken gemacht? Weil du hast ja jetzt quasi die Chance, mit Ghost Kid, ja, ich sag jetzt mal, mehr oder weniger neu zu starten, was diese Sache angeht. Du hast jetzt gewisse Erfahrungen gesammelt, du weißt jetzt, okay, das tut mir auf Tour jetzt nicht so gut, diesen kreativen Prozess sollte ich vielleicht besser so und so angehen, weil sonst macht es mir keinen Spaß oder macht mich kaputt. Hast du da für dich so ein paar Gedanken dir gemacht und vielleicht auch Regeln oder Grenzen definiert, wo du sagst, das mache ich dieses Mal anders, damit ich, einfach, sagen wir es mal so, seelisch auch gesund bleibe und da gut rauskomme?
Ich glaube, dass ich da seelisch und gesund rausgekommen bin aus dieser ganzen Geschichte. Das ist, glaube ich, hört sich jetzt so ein bisschen bedeutungsschwanger an, aber ich glaube, Ghost Kid ist der Grund, warum das eigentlich so warum dieser Zustand jetzt da ist. Weil, weiß ich auch nicht. Also es ist, ich habe in diesem Prozess sehr, sehr viel gelernt und halt auch beim Schreibprozess zu dieser Platte sehr, sehr viel verarbeiten können, sage ich jetzt mal. Und ich meine, gut, ich mache das ja auch schon ein bisschen länger alles und bin aber auch jemand gewesen, der da sehr, sehr viel immer über alles nachgedacht hat. So, also einfach so Fragen, was heißt denn jetzt eigentlich Erfolg? Also was bedeutet dir das denn jetzt überhaupt am Ende des Tages? Also nehmen wir mal diesen Fame-Aspekt. Was heißt denn jetzt Fame und was ist es am Ende des Tages eigentlich wert? Ne? Mhm. Und ich glaube, als Künstler musst du dich an einer bestimmten Stelle auch mit genau sowas auseinandersetzen, weil du lernst in diesen paar Jahren sehr, sehr viel. Und vor allen Dingen eine Sache, du wirst direkt auf den Podest gehoben. Und das ist manchmal gar nicht so ganz gut, weil in einem normalen Job, da arbeitest du dir erstmal den Arsch ab, bis du überhaupt mal Applaus kriegst, weißt du, wenn du auch eine Rede hältst. Und als Künstler hast du das jeden Abend. Und es gibt halt Leute, die verändern sich halt auch genau unter diesen Aspekten und denken auf einmal, sie sind es. Und ich glaube, wenn du ein gesunder Künstler sein musst, dann brauchst du einfach diese Balance. Du musst das für dich alles einschätzen können. Und in dem Zuge, glaube ich, mit der ganzen Ghostkit-Geschichte, es ist halt alles auch eine sehr persönliche und bescheidene Geschichte geworden. Also ich habe mich da quasi auch so ein bisschen nackt gemacht auf dieser Platte. Ne? Also ich habe da nicht versucht, irgendwem oder irgendetwas zu entsprechen. Es ist einfach so meine Geschichte, die ich da erzähle. Und ich glaube, das hat ja mich auf jeden Fall eine ganze Ecke entspannter und glücklicher gemacht. Auch wenn es das stressigste Album war, was ich jemals geschrieben habe, aber egal.
In dem Video, es ist eigentlich mein Lieblingsvideo, also sagen wir mal so, deine Präsenz in diesem Video ist für mich eigentlich die geilste. Da läufst du ja so als, naja, geprügelter Jesus mit einem Kreuz irgendwie durch so eine Schwarz-Weiß-Szenerie. Finde ich total gelungen. Und ihr macht ja nicht umsonst diese Parallele zu Jesus auf. Auch Killer Mike von Run the Jewels hat auf dem letzten Album, wenn du die kennst, hat er auch eine Line, die heißt Never forget the story of Jesus, the hero was killed on a stage. Und das ist ja quasi genau das, was du jetzt eben gesagt hast. Du stehst da oben auf dem Podest, bist eigentlich unhassbar und gleichzeitig aber auch frei wild.
Krass, habe ich noch gar nicht gehört, aber das trifft es eigentlich sehr genau. Ist interessant. Aber die, wie du schon sagtest, diese Symbolik mit dem Jesus habe ich halt ganz bewusst gewählt, weil für mich ist irgendwo Jesus auch der erste Popstar gewesen. Also wenn es um diese Dramaturgie geht, weißt du, am Anfang bist du, als Künstler bist du ja auch der Gott für irgendwelche Leute da draußen. Die gucken alle, schauen alle zu dir hinauf. Es ist egal, ob du ein guter Mensch bist oder nicht, aber du bist der jetzt. Und du wirst von allen gehypt, alle finden dich toll. Und auf einmal kommt dieser eine Moment, wo irgendwas falsch läuft und wo alles den Bach runtergeht. Und ich finde, du kannst Jesus zum Beispiel, vergleichen wir ihn mal mit Michael Jackson. So King of Pop, von allen geliebt. Auf einmal wird er verraten oder was weiß ich nicht. Und ja, am Ende ist er tot. Also ich glaube tatsächlich, dass da einfach ganz, ganz viele Sachen auch einfach damals stattgefunden haben, die so nicht passiert sind und die wirklich dazu führen, weil du bist auf einmal das Arschloch. Du bist auf einmal pleite. Du bist auf einmal als Mensch total kaputt. Ich meine, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, was weiß ich nicht, wie viele es alle gibt, die am Anfang einen glorreichen Start hingelegt haben und auf einmal geht's ganz böse bergab. Gerade Amy Winehouse.
Amy Winehouse ist sowieso, finde ich, wirkt, es ist irgendwie so ganz gruselig ist nicht das richtige Wort, weil sie ist ja wahnsinnig talentiert und
schon gruselig.
Super beeindruckend. Aber was ich bei der schon ein bisschen gruselig finde, ist, als die ihre Songs rausgebracht hat, dachte ich die ganze Zeit, da war so eine alte Seele drin. Irgendwie die ersten, also das erste Album jetzt noch nicht so, aber wirklich das Rehab-Album, dass man wirklich immer dachte, ich kenne, irgendwie kommt mir das alles so bekannt vor. Das berührt mich an so einer Stelle, wo so andere vergleichbare Musikerinnen in dem Alter eigentlich doch noch gar nicht drankommen können. Das war schon sehr,
ja. Ja, das war halt total authentisch.
Ja, extrem. Das, und dann kann ich mich erinnern, es gibt dieses, ich schaue
die Doku gesehen?
Ich habe Dokus gesehen, ich schaue jetzt gerade hier hoch ins Regal, ich weiß nicht genau, wie die DVD heißt. Ich habe eine DVD von hier, I Told You I Was In Trouble heißt die genau. Okay. Und da siehst du die so fertig auf dieser CD, also auf dieser DVD siehst du die so fertig und du denkst wirklich gleich passiert's. Das ist eigentlich ein ganz trauriges Dokument.
Ich weiß nicht, ob das, ja, ich glaube, das ist das nicht sogar die Doku? Ist das da, wo sie da auch auf diese Insel gefahren ist und der Vater nichts Besseres zu tun hat, als da nochmal drei Fotos abzugreifen mit irgendwelchen Leuten, die sie erkennt?
Nee, das ist wirklich eine reine Musik-DVD, soweit ich mich erinnern kann. Okay. Ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr geschaut. Live in London wird sie da gezeigt, aber ja, das ist ganz tragisch. Aber es ist ein gutes Beispiel für diese schlechte Sache, über die wir jetzt gerade gesprochen haben.
Also ich meine, die Doku, muss ich sagen, die war wirklich schockierend. Und das trifft es eigentlich auf den Punkt, weil du hast da jemanden, der sehr talentiert ist, aber auch irgendwo am Ende des Tages als normaler Mensch wahrgenommen werden möchte. Und du siehst, diese Person ist absolut am Ende und wird immer noch weiter verbrannt. Und das ist eben genau das große Problem an diesem Showbusiness. Es ist auch, dass Leute einfach wahllos irgendwas kommentieren, sobald du ein Kilo zu viel drauf hast oder wie bei Adele ein Kilo zu wenig und ich habe keine Ahnung. Es ist immer, du musst immer irgendeinem Bild entsprechen und natürlich erzeugt das Druck. Du musst da irgendwo sehr gesund sein, damit du damit umgehen kannst.
Der Song Crown schließt ja eigentlich so ein bisschen an. Da geht es ja quasi nicht so um diese Podest-Thematik und dass jeder was zu sagen hat, sondern da geht es ja eigentlich auch so ein bisschen darum, dass mit dem Erfolg auch falsche Freunde kommen und dass der Absturz irgendwie sehr absehbar ist und dass man vielleicht auch dazu neigt, sich zwanghaft dann anzupassen und irgendwie auch gar nicht mehr man selbst zu sein, oder?
Bei Crown geht es so ein bisschen um was anderes. Ist aber immer ganz, ganz schön natürlich, weil das jeder für sich interpretiert. Die Inspiration vom Crown kommt tatsächlich vom Joker, von Batman. Hm. Weil Joker war immer, irgendwie hat mich die Rolle immer sehr, sehr inspiriert. Und ich habe da einfach mal so drüber nachgedacht. Eigentlich ist Joker von den Intentionen, so blöd sich das jetzt auch anhört, aber total straight und total rein. Weil, naja gut, im Prinzip der Hintergrund ist natürlich ein bisschen derbe, aber ich habe mich ganz, ganz lange gefragt, wie ist das denn so, wenn die normalen Konventionen überhaupt gar nicht greifen? Also wenn Geld keine Rolle spielt, wenn Erfolg keine Rolle spielt, wer definiert denn überhaupt Erfolg oder wer definiert denn überhaupt einen gesellschaftlichen Wert? Ne? Mhm. Es sind immer die anderen, hat aber überhaupt gar nichts damit zu tun, dass du am Ende irgendwo eine schlechte Person bist oder nicht. Also es ist so, man versucht, ich sag mal, in dem Song geht's eigentlich um Konvention und um Standards. Und wer schafft denn diese Standards? Also im Prinzip ist es eigentlich ein Song, wo es darum geht, sich von diesen Konventionen loszusagen und einfach sein Ding zu machen, was einen glücklich macht. Ne? Weil, ja.
Und was auch verdammt schwer ist.
Ja, natürlich, total. Also ich meine, ich habe es ja selber auch kennengelernt, so wenn du am Anfang sagst, ich mache jetzt Musik. So, ach so, bekommst du Hartz IV. Impliziert natürlich, ey, ja, wenn du Architekt bist dann oder Arzt, dann machst du alles richtig. Du musst immer einem bestimmten Bild entsprechen. Du musst immer, was weiß ich nicht, also du musst immer einen bestimmten Standard erfüllen, damit du von anderen als wertvoll wahrgenommen wirst oder als wertvoll eingestuft wirst. Und ich glaube, wenn man da mal drüber nachdenkt, über gewisse Sachen oder über diese gesellschaftlichen Standards, die da gesetzt werden, ist es totaler Quatsch, ne, weil alleine, dass man Leute bewundert oder mehr bewundert, wenn sie einen Haufen Geld verdient haben. So, ne? Also das ist, da gibt es so viele Beispiele für, wo man eigentlich darüber nachdenkt und sagt, ey, darauf kommt es doch eigentlich gar nicht an, aber es ist trotzdem so.
Was mich jetzt aber interessieren würde, weil Joker ist ja in seinen Grundzügen klar, also das, was du gesagt hast, aber es gibt ja ganz, ganz viele Joker-Interpretationen in Filmen und ich nehme jetzt mal an, dass du dich nicht auf den Comic Joker beziehst. Wer hat es denn für dich am besten getroffen von denen, die es da so gab?
Ich würde sagen, wenn es darum geht, ist es Heath Ledger. Aber jeder Joker hat ja, oder der Joker in allen Rollen hat eine Sache gemeinsam. Und zwar, der macht am Ende, was er will. Es gibt keine Regeln mehr. Ne? Und das ist zum Beispiel so eine Sache, also nicht, dass man jetzt alle Regeln missachten sollte, aber der macht, unterm Strich kann man sagen, der macht sein Ding. Der macht einfach sein Ding. So alles, was für die normale Gesellschaft von Wert ist und natürlich auch einen Schaden hervorruft. So, weil es geht nur um Geld, es geht nur um Erfolg. Der sagt sich komplett davon los. Es geht nur um die Sache. Es geht nur darum, ja, dass er sein Ding macht eigentlich. Also deshalb, das ist das, was alle gemein haben. Und in dem Zuge, ich habe da viel drüber nachgedacht. Und deshalb, darum geht es um Crown. Dass es okay ist, wenn man individuell ist. Dass es okay ist, wenn man nicht der Masse entspricht. Dass man auch Mut haben soll, das einfach mal zu machen.
Okay, das heißt nichts, sobald die Folge raus ist, wenn jetzt lauter Jokers durch die Städte rennen. Ghost Kid hat gesagt, es ist okay zu tun.
Nein, also es war nur die Inspiration dazu. Wie gesagt, in dem Song geht es eigentlich, ey, es ist total egal, wenn du als Mann Bock hast, ein Kleid anzuziehen, ey, dann mach es einfach. Natürlich gucken dich alle blöd an, aber es ist nichts Verwerfliches dabei. So, aber klar, ja. Laut gesellschaftlicher Norm, auch wenn es mittlerweile ja immer besser wird, darf ein Mann kein Kleid tragen, ist halt so. Mhm. Und wenn du mal drüber nachdenkst, wer sagt denn überhaupt, dass ein Kleid jetzt nur für Frauen da ist? Eigentlich ist ein Kleid Kleid und wenn es dir gefällt, zieh es an, verdammt. Es ist alles gut damit. Und darum geht es eigentlich in Crown. Also man kann es auf viele Beispiele übertragen.
Ich habe jetzt die Songfolge nicht mehr genau im Kopf, aber eigentlich müsste theoretisch Crown ja dann vor Supernova kommen. Dann hätte man ja quasi schon so einen ganz kleine, ein ganz kleines Konzept da drin, weil in Supernova geht es ja eigentlich quasi drum, this is a beautiful way to die. Das ist ja so die Catchphrase in diesem Song, den du mit Molle, also mit Markus Bischoff von Heaven Shall Burn zusammen gemacht hast, der so unfassbar gut ist in diesem Song. Also ihr harmoniert so wunderbar und ich finde, dass er wirklich keinen Standard abgeliefert hat, dass man denkt, also bei Mille auch so. Ich finde es immer schlimm, wenn jemand ein Feature macht. Also klar, die Person soll sich einbringen, man soll es schon erkennen, dass es die ist und so. Aber ich finde es halt furchtbar, wenn man sich denkt, ah, habt ihr da noch eine Spur rumliegen gehabt? Ich habe die ihm dann geschickt und er hat sie dann eingefügt und ich finde, es wirkt jetzt bei beiden so. Musst du jetzt auch nicht desillusionieren, falls es anders ist, aber als ob die sich wirklich auch mit dem Song auseinandergesetzt haben. Das knallt richtig gut rein.
Dankeschön. Ist so. Also wir haben uns da, wir waren da im regen Austausch. Ich habe natürlich gesagt, worum es in den Songs geht. Und haben dann im Prinzip zusammen überlegt, okay, wie können wir das umsetzen? Worum geht's? Ne? Und das war sehr, sehr konstruktiv alles. Also bei allen Features auf der Platte. Und ja.
Das ist ja im Prinzip ein nihilistischer Text auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite bringst du ja auch Gott und den Glauben und Hoffnung mit ins Spiel. Das heißt ja quasi, wenn es Gott wirklich gibt, dann gibt es eigentlich keinen Grund zu weinen. Bist du denn gläubig oder warum hast du dieses Thema jetzt in dem Zusammenhang damit reingebracht?
Also es ist da komplett ironisch gemeint.
Weil gläubig heißt ja nicht, muss ja nicht zwingend an Gott glauben.
Nee, aber es ist darauf bezogen. Also im Prinzip, im Supernova geht es ja darum, dass die komplette Menschheit einfach verkackt hat und das nach wie vor tut. Also ich meine, wir haben so viel Scheiße gerade, die da stattfindet. Und in dem Zuge habe ich natürlich auch Religion genannt, weil ich finde Religion, okay, ist schön, es respektiere das auch total, wenn jemand gläubig ist, aber Religion ist in ganz, ganz vielen Bereichen halt auch einfach eine Ausrede. So, es ist, im Supernova geht es ja auch, deshalb auch in dem Video fackel ich da am Ende ab, weil es letzten Endes darum geht, dass das gerade ein Klimawandel da ist und der einfach stattfindet und da muss ich nicht erst den Fernseher anmachen, da muss ich einfach nur merken, dass es im Sommer mittlerweile so heiß wird wie noch nie und irgendwie kein Winter mehr richtig stattfindet und was weiß ich nicht alles. Also es geht gerade alles kaputt und die Leute denken nach wie vor nur an sich und vor allen Dingen folgen dann halt auch bestimmten Institutionen. Deshalb ist zum Beispiel diese Rednerpult-Szene da, weil es immer eine große Masse gibt, die zu einer Person aufsieht und alles glaubt, was die predigt. Und am Ende fackelt sie ab, weil selbst die Personen können sich nicht retten. Und im Prinzip geht es in dem Song darum, dass sich die Welt eigentlich von der Menschheit reinigt. Und in diesem Zuge ist es dann aber auch wieder so ein bisschen, okay, gut, der letzte Tag auf Erden ist angebrochen, aber wir haben ja Gott, also wird alles gut sein. Also müssen wir gar nicht weinen, weil ist jetzt, haben wir jetzt halt Scheiße gebaut, aber dann gibt's ja immer noch Gott, so, der uns dann, ne? Also weißt du, was ich meine? Es gibt immer irgendwo eine Sache, die ist, wo man dann sagt, yo, alles wird gut, so. Und das ist einfach für mich ist einfach für mich so ironisch und deshalb halt auch es ist für mich halt einfach zum Beispiel im Chorus ist es halt einfach so eine Sache, okay, der letzte Tag ist jetzt gekommen, deshalb können wir das jetzt auch zelebrieren, weil das wird alles gut, weißt du? Also es ist komplett ironisch eigentlich gemeint.
In Cold World löst du das ja dann noch auf. Da hast du, glaube ich, eine Line drin. Der Teufel, der auf deiner Schulter sitzt, sagt dir irgendwie, dass da kein Glaube an Gott da ist. Irgendwie sowas, ne? Und dass du den Weg allein gehen musst. Ich habe es jetzt nicht mehr so parat. Ich weiß nur, dass es irgendwann eine auflösende Zeile gibt. Oder dass du das schon immer durchblicken lässt, dass du jetzt nicht an Gott glaubst. Ich wollte trotzdem mal die Frage stellen, weil wäre jetzt interessant gewesen, wenn du jetzt gesagt hättest, ja, ich glaube an mich selbst oder sowas, ne? Hätte ja sein können.
Also ich glaube, jeder glaubt ja irgendwie an irgendwas. Aber ich finde, mein Cousin, der hat mal einen ganz klugen Satz gesagt in Bezug auf Religion, hat gesagt, ich kann es nicht verstehen, warum so kluge Menschen wie unsere Eltern an Geist im Himmel glauben. Und ich finde es gut, wenn Leute an was glauben, weil das natürlich irgendwo ein Mechanismus für sich ist, einfach nicht aufzugeben an bestimmten Stellen. Aber dem jetzt irgendwie so einen Namen zu geben, dass es da einen Gott gibt oder keine Ahnung und was weiß ich nicht, also mit den ganzen Storys, die dahinter stecken, schwierig. Ne? Und ich meine, es ist allgemein, wenn man das sieht, ist es, ich finde, Religion in diesem Ausmaß ruft halt viel, viel mehr Probleme in unserer Welt hervor, als dass es irgendwas besser macht.
Das ist leider so, ja. Genau. Und deswegen grundsätzlich an was glauben, okay, aber meistens hört es ja da nicht auf. Ne? Also das ist ja nichts Neues, dass durch Religion schon einige Kriege entstanden sind.
Genau, und außer man glaubt an Satan, das ist dann wieder cool.
Genau, das ist dann wieder cool. Aber jetzt nehmen wir doch mal an, übrigens gibt es ein cooles türkisches Sprichwort. Wenn die Türken richtig fröhlich sind, dann sagen sie immer, lass das den schlimmsten Tag unseres Lebens sein. Das finde ich eigentlich so eine ganz schöne Sichtweise, so was Gutes dann schon, wieder ja. so umzudrehen. Aber jetzt nehmen wir doch mal an, du hast jetzt alles abgefackelt. Das Leben ist vorbei. Mhm. Hast du irgendeine Vorstellung oder machst du dir Gedanken um ein Leben nach dem Tod? Um ein Leben nach dem Tod? Ja, genau. Um ein Leben nach dem Tod. Hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt?
Da muss ich wirklich sagen, bin ich so ein bisschen Hippie. Ich glaube, dass da nichts mehr kommt. Also vielleicht, okay, Reinkarnation werde ich dann ja merken, wenn es soweit ist. Aber aber ich bin absolut ein Freund davon, dass man einfach jeden Tag nutzt, den man hat, ne? Weil man verschwendet so viel Zeit mit irgendeiner Scheiße. Wenn ich allein auf mein Handy gucke, wie viele Stunden ich schon wieder da dran war. Ich glaube, man sollte einfach sich mal darauf fokussieren, happy zu sein. So, wir haben alle ganz, ganz viele Privilegien und trotzdem sind irgendwie alle unzufrieden größtenteils. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Kunst, einfach mal darüber nachzudenken, warum ist man jetzt unglücklich, wenn ich es gerade bin, oder was gehört eigentlich dazu, glücklich zu sein? Und dass man einfach jeden Tag dafür nutzt, dass es so ist. Boah, das klingt so esoterisch. Scheiße, ey.
Ein bisschen, ja. Hast du mal ein Beispiel? Gibt es irgendwelche Dinge, auf die du jetzt achtest? Keine Ahnung. Rufst du zweimal in der Woche deine Mutti an oder sowas?
Ja, die rufe ich sowieso immer an. Aber wie soll ich das denn jetzt am besten sagen?
Was ich zum Beispiel mache, ich kann dir mal so ein bisschen auf die Sprünge helfen, welche Richtung ich jetzt meine. Was ich zum Beispiel mache, wenn mir jemand entgegenkommt auf der Straße und ich denke, oh, ist aber unsympathisch irgendwie so die Person, dann suche ich direkt den Blickkontakt und lächle diese Person an, entgegen meines eigenen Willens, Widerwillens, den ich da verspüre, und bin dann immer froh, wenn die Person zurücklacht und sich dann plötzlich von einer eben noch unsympathischen Person in eine eigentlich doch ganz sympathische Person verwandelt. Und seltsamerweise, wenn du, ich glaube, 10 Leute so im Vorbeigehen mal kurz anlächelst, da sind dann 9 Leute dabei, wo du denkst, oh ja, guck mal, mit denen kann man es vielleicht so ganz gut aushalten hier so auf der Welt.
Also so einer bin ich ja nicht, ne? Ich lächle keine Leute an. Nee, aber ich weiß absolut, was du meinst. Also ich glaube so dieses, dass man einfach, ich glaube, das ist ein guter Aspekt, dass man gegenseitig aufeinander ein bisschen aufpasst. Auch mal an andere denkt. Ne? Dass man einfach, wenn ein Lieferservice-Typ vielleicht ganz nett war, gibst du dem nicht 1 Euro, sondern gib ihm mal 2 Euro. Oder ich glaube, es geht um die ganz kleinen Sachen und dass man einfach nicht immer nur an sich denkt, sondern auch einfach mal ein bisschen nach vorne und nach hinten guckt, ob es da vielleicht jemanden gibt, dem man einfach mit viel, viel weniger einfach im Alltag auch mal weiterhelfen kann.
Richtig, das heißt, auf die Leute zugehen, und da sind wir eigentlich quasi schon beim nächsten Song, und nämlich ist es Zero. Das ist für mich so ein bisschen der Ghost Kid stellt sich seinen Fans vor. So, ich sag euch mal so grob, was es hier jetzt gibt, und da könnt ihr euch drauf einstellen. Ich finde, es ist eigentlich relativ selten, dass Künstler direkt zu Fans sprechen, dass sie direkt sagen, so ungefähr habe ich mir das gedacht. Also so sagst du es ja natürlich nicht, sondern du hast dann schon andere Inhalte. Und das könnt ihr von mir erwarten. Und ich würde es geil finden, wenn ihr jetzt mitmacht. Ich finde, es ist eine Perspektive, die leider viel zu selten eingenommen wird. Warum hast du das gemacht?
Ich muss sagen, die Inspiration dahinter, die war so ein bisschen von Korn Back for Me. Weil er beschreibt da in der Situation ja, wie es sich anfühlt, wenn er auf die Bühne kommt. Und das ist so dieses Gefühl, weil du irgendwo, wenn du da auf der Bühne bist und alle, und irgendwann, ist, also es gibt ja so Shows, da passiert dann wirklich was. Man ist halt zusammen irgendwo. Also, wie soll ich das sagen? Es entsteht da halt so eine Symbiose aus dir und der Menge. Und genau dieses Gefühl habe ich da versucht, so ein bisschen zu beschreiben, wenn es so ist. Weil letzten Endes hat man eine gute Zeit. Es ist egal, ob du gerade einen scheiß Tag hattest. Es ist egal, wie es ist. So, es wird alles gut sein. So, wir haben eine gute Zeit und da passiert gerade was. So, ich gebe euch was, ihr gebt mir was zurück. Und das beschreibt eigentlich Zero. Ja, das,
Was bist du denn selbst für ein Fan? Also wie bringst du dich denn ein? Bist du jemand, der da ganz euphorisch reagieren kann und der vielleicht auch, keine Ahnung, Sammlerausgaben kauft? Oder bist du so der Typ, der hinten an der Bar steht? Oder?
Ich bin immer der Fan, der kein Autogramm möchte, aber ich will wissen, wie die Leute sind. Und ich meine, es ist ja so, dass klar maßgeblich, wenn du Musiker bist irgendwo und auf Festivals spielst, dann hast du die Leute da ja alle rumrennen auch, ne? Also ich meine, wenn man was Persönliches kriegt, ist natürlich immer geil. Aber ich bin jetzt nicht, ich guck mir das gerne an. Ich bin tatsächlich der Barsteher, aber nicht, weil ich nicht will. Also der eine Grund ist, ich bin 1,66 groß, ich bin auf einfach zu erreichender Schlaghöhe. Das ist nicht ganz dienlich, aber
Achselhöhe, ja.
Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einer Menge war. Ich glaube, dafür muss ich mir auch erstmal einen reinschrauben. Und ich bin ja auch schon alt, bin ja schon, gehe auf die 33 zu.
Ja, Wahnsinn.
Na, du weißt, mit 30, da gehst du über diese Klippe drüber. Und
ich kann dir sagen, es ist nicht so. Das sagen sie dir alle, weil sie selbst irgendwie, keine Ahnung, an so einen Punkt gekommen sind. Aber es ist nicht so, es ist nicht zwangsläufig so. Aber ich kenne dieses Gefühl auch, als man Anfang 30 war, dass man dachte so, das war's dann jetzt. Da kommt dann zwischendrin nochmal, weißt du, ist wie wenn so ein Wellensittich stirbt, dann springt er doch kurz vorher auch nochmal so ein bisschen rum und du denkst, jetzt geht's ihm wieder besser und dann fällt er tot um. Und so ungefähr ist das auch. Du hast dann nochmal so eine
aufbauende Phase. Ich habe zwei Wellensittiche, das verstört mich gerade.
Deine ersten, ja?
Nee, also meine Freundin, die hat schon Zeit ihres Lebens immer Wellensittiche gehabt. Und wie soll, ist es so, wenn einer stirbt, musst du einen neuen kaufen, weil der andere da nichts mit zu tun hat.
Ja, stimmt. Und ich weiß, du kaufst ihm Spiegel.
Nee, das ist schlecht. Dann werden die krank. Das ist wirklich so.
Ist das so? Ja, also früher in den 90ern, als ich noch im Wellensittich-Game war, da war das irgendwie so, da hat er einfach so einen Spiegel bekommen und so eine komische, was war das, irgend sowas zum Reinhängen und ja, Sprechperlen hat man damals noch gekauft. Sprechperlen und dann saßt du davor und hast du gehofft, dass sie irgendwann mal das Wort mit A sagen oder irgendwas anderes Cooles, was man dann dachte.
Hat nie geklappt.
Was kann man denn in Zukunft von Ghost Kid noch erwarten? Gib mal so einen kurzen Abriss, was jetzt in den nächsten, ich sag jetzt mal, halbe Jahr geplant ist.
Also natürlich ist die Tour geplant und ich hoffe sehr, dass die stattfindet. Man weiß ja nie, wie sich die Situation entwickelt, aber ich hoffe sehr, dass wir die Tour spielen können. Ansonsten, sobald jetzt mein Kinderzimmer aufgeräumt ist, mache ich wieder neue Musik.
Sehr schön.
Irgendwie so.
Sushi, vielen, vielen Dank. Ich glaube, einen besseren ersten Gast hätte ich mir gar nicht wünschen können. Ich wünsche dir noch viel Erfolg mit der Platte und dass das alles richtig so geil weitergeht, wie es angefangen hat.
Dankeschön. Ich bin sehr gespannt.